ARD Sounds.
Ich liebe diese Zeit im Jahr, wenn es draußen wieder wärmer wird und ich richtig spüre, wie die Natur erwacht. Jetzt ist Anfang März, die Blumen kommen raus, die Kraniche und Störche sind wieder bei uns im Land. Also mir tut das immer wahnsinnig gut. Besonders, weil der Winter in den vergangenen Wochen ja nochmal richtig Gas gegeben hat. Es war bitter, bitter kalt. Also ich hatte irgendwann die Nase voll. Für mich ist es einfach nur schön, weil ich wieder im Garten buddeln kann und den Frühling genießen kann. Für andere bedeutet das Ende des Winters ein bisschen weniger Überlebenskampf. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch an, aber ich spreche von Obdachlosen. Menschen also, die kein warmes Zuhause haben, wenn es draußen bitterkalt ist. Und für die der Frühling eben heißt, dass sie nicht mehr gegen die Kälte kämpfen müssen. Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach über das Thema Obdachlosigkeit gesprochen, wollen aber noch mal schauen, was aus den Projekten und Ideen geworden ist, die wir in der Vergangenheit vorgestellt haben. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören in der App der ARD Sounds und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Und ja, ihr habt euch nicht verhört. Ich habe wirklich gesagt ARD Sounds, nicht wie früher ARD Audiothek. Mit neuem Logo und neuer Bedienoberfläche, sieht ganz schick aus. Wenn ihr die App der ARD Audiothek schon auf dem Handy habt, dann müsst ihr überhaupt gar nichts machen. Dann gibt's einfach beim nächsten Update eine Änderung und dann steht da nicht mehr Audiothek, sondern Sounds. So, jetzt wisst ihr, was ihr hört, MV im Fokus, wo ihr uns findet, ARD Sounds und mit wem ich heute spreche, das verrate ich euch auch noch. Das ist meine Kollegin Celine Schmock, Reporterin aus dem Ostseestudio in Rostock. Hallo Celine.
Hallo.
Celine, wir haben ja schon vorher über das Thema Obdachlosigkeit gesprochen, auch Obdachlosigkeit in Rostock, denn da schauen wir heute wieder hin, weil das Problem Obdachlosigkeit in MV in Rostock als der größten Stadt am größten auch ist, was natürlich nicht heißt, dass es im Rest des Landes keine Obdachlosen gibt. Sie sind vielleicht ein bisschen weniger sichtbar. Wir schauen heute auf Projekte, die wir vorgestellt haben. Wie läuft's? Wo hakt es? Was kostet das Ganze? Übrigens weiß ich, es gibt den Unterschied zwischen wohnungslos, obdachlos, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ne? Also ich habe jetzt einfach obdachlos gesagt, aber da gibt es noch diverse Nuancen. Celine, du hast ja nicht nur mit Amtsträgern darüber gesprochen, was alles geplant ist und so weiter, sondern natürlich auch mit Betroffenen ganz intensiv. Erzähl mal bitte, wer ist das, mit wem hast du da gesprochen und wie ist deine Lebenssituation?
Ja, also ich habe bei der Recherche Zwerg kennengelernt. Zwerg hat er sich selbst genannt. Er hat uns seinen echten Namen nicht verraten wollen. Und er hat gesagt, Zwerg nennt er sich, weil er das kleinste Geschwisterkind war. Zwerg kommt ursprünglich aus Rostock und ist hier auch ziemlich bekannt. Also wir waren mit ihm so einen halben Tag lang unterwegs und da wurde er auch mehrfach angesprochen und ist quasi so ein bisschen, naja, der Name sagt einfach hier vielen in der Szene, nenne ich das jetzt mal, was. Und Zwerg hat mir auch erzählt, dass er in der Zwischenzeit, seitdem er auf der Straße lebt, viel unterwegs war, war auch im Ausland. Aber jetzt am Ende ist er wieder hier gelandet. Und das Besondere ist, als wir ihn besucht haben und diesen halben Tag mit ihm verbracht haben, da hatte er gerade erst seit 2 Wochen eine Wohnung bekommen. Und das ist seine erste eigene Wohnung seit wirklich, wirklich langer Zeit.
Endlich 4 Wände, ein Dach über dem Kopf. Noch über 20 Jahren. Natürlich ist das geil. Also, glaubst du denn?
Also ich glaube, da merkt man schon, was das für ihn bedeutet. Also die Wohnung war zu dem Zeitpunkt noch fast leer, aber Zwerg hatte schon ziemlich genaue Vorstellungen, was wohin soll. Und die ganze Zeit mit im Hintergrund hat man das vielleicht auch ganz kurz gehört, da hat sich sein Hund Rabauke geschüttelt. Mhm. Für den will er als allererstes was Gemütliches besorgen, nämlich einen kleinen Sessel direkt am Fenster.
Damit er rausgucken kann.
Genau.
Über 20 Jahre hat er keine Wohnung gehabt, hat er gerade gesagt. Wie das alles jetzt dann doch zu einer Wohnung gekommen ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, vielleicht aber erstmal zuerst. Was weißt du denn über seine letzten Stationen? Wie lief denn sein Leben?
Also das habe ich ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Er war auf jeden Fall im Ausland. Also er hat mir erzählt, er war in Spanien und bis zuletzt in der Schweiz. Ursprünglich kommt er aus Rostock. Und in dieser ganzen Zeit, in diesen 20 Jahren, hat er mal im Wald gelebt, mal in so verlassenen Kleingartenanlagen geschlafen. Und manchmal hat er auch in der Rostocker Innenstadt geschnorrt, also sich gar um Geld gebeten, um über die Runden zu kommen. Und ich muss ehrlich sein, ich habe mich bei der Recherche wirklich immer wieder gefragt, wie funktioniert so ein Leben? Also ich habe ihn auch gefragt, im Wald schlafen. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, aber er meinte, naja, also erstmal gibt's, er meint in deutschen Wäldern nichts, wovor man Angst haben muss. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Aber er hat auch gesagt, dass wenn man so ein Leben lebt, dann lernt man genau solche Dinge einfach notgedrungen.
Ich bin ein Überlebenskünstler, das ist normal. Das lernt man ganz schnell, wenn man auf der Straße lebt. Wo kriege ich Essen her? Wo kriege ich das her? Wo kriege ich das her? Und an die Orte gehst du immer, in jeder Stadt, egal wo du bist.
Der erzählt das so, ne? Wie wenn ich sage, ich habe Hunger, dann gehe ich zum Kühlschrank, dann setze ich mich an den Tisch und dann esse ich was, also so selbstverständlich. Ne?
Ja, total. Ich fand das auch total nüchtern, weil, wie gesagt, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber das ist halt für ihn nichts Abstraktes, sondern einfach jahrelang sein Alltag gewesen. Und du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, wir kommen aus einem total kalten Winter und da habe ich ihn auch gefragt, wie er das eigentlich geschafft hat.
Ein Haufen Decken, findet die richtigen Leute, die einem helfen und dann lebt man halt im Wald.
Mit einem Haufen Decken, ne? Hat er gesagt, da hat er ein bisschen genuschelt. Ja, okay. Ja, klar, ohne die kommt man ja nicht aus. Wie ist er denn überhaupt auf der Straße gelandet? Hat er dir das erzählt?
Also wir haben da kurz drüber gesprochen. Er hat mir das nur in Teilen erzählt. Das ist ja auch ein sensibles Thema. Ja. Ich habe ihn da gefragt, da waren wir gerade in der Rostocker Innenstadt unterwegs.
Also nach dem Heim hatte ich die Schnauze voll von Deutschland. Und dann bin ich zur See gefahren. Meine Lehre gemacht und tschüss.
Ja, genau. Er wollte da, wie gesagt, echt nur ganz kurz drüber sprechen.
Mhm. Du sagtest, dass er im Ausland gewesen sei, schon verschiedene Stationen in seinem Leben hinter sich hat. Warum ist er denn dann wieder nach Rostock gekommen?
Ja, das fand ich auch ganz spannend. Er hat mir erzählt, dass er eine riesengroße Familie in und um Rostock hat. Wie dieses Verhältnis ganz genau so über die letzten Jahre war, das kann ich dir jetzt nicht ganz genau erzählen. Aber er hat mir gesagt, dass die Familie für ihn eigentlich der Grund war, jetzt wieder nach Rostock zurückzukommen.
Wir verlassen gleich gedanklich mal Zwerg, nachdem wir jetzt so ein bisschen in sein Leben und in seine Welt eingetaucht sind und schauen auf die Ebene darüber. Vorher habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar diesmal nicht nur einen, ich habe mehrere Folgen rausgesucht zu dem Thema. Zum Beispiel eine Folge von Kurz und Heute. Das ist ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Da geht es um die Frage, wie es um die gesundheitliche Versorgung von Obdachlosen steht. Bei Mal angenommen von den Kollegen von Quarks dreht sich alles um, ja, ein bisschen eine Utopie, praktisch die Situation, was passieren würde, wenn niemand mehr obdachlos ist. Dahinter steckt aber die Frage, auf die wir auch noch weiter zu sprechen kommen, wie geht's denn dann weiter, wenn man raus ist aus der Obdachlosigkeit, wenn man eine Wohnung hat. Die Links zu den Podcasts, zu den Folgen, die stelle ich euch in die Shownotes und die Podcasts, die findet ihr auch in der alten Audiothek und jetzt eben bei ARD Sounds. Céline Zwerg, den wir ja gerade kennengelernt haben, der steht ja jetzt exemplarisch für noch mehr solcher Schicksale, weil er ja kein Einzelfall ist, ne? Haben wir schon drüber gesprochen.
Ja, genau. Also ich meine, in Rostock sagt die Stadt, es gibt hier rund 80 bis 90 obdachlose Menschen und 800 bis 900 Wohnungslose. Vielleicht einmal kurz zur Einordnung, weil ich da auch immer durcheinander komme. Also obdachlos sind Menschen, die tatsächlich draußen leben und wohnungslose Menschen, die haben zwar keine eigene Wohnung mehr, aber können zum Beispiel bei Freunden unterkommen oder in Einrichtungen.
Müssen nicht draußen schlafen, das ist der Unterschied. Ist die Zahl denn in den letzten Jahren eher mehr oder weniger geworden?
Also es ist eher mehr geworden und ich habe dann auch mal beim Rostocker Sozialsenator Steffen Bockhahn nachgefragt, warum das mehr geworden ist.
Da spielen Fragen von Migration, insbesondere aber an der Stelle europäische Migration, also Binnenmigration innerhalb der EU eine Rolle. Da spielt aber auch eine Rolle, dass die Frage der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum zunehmend schwieriger zu beantworten ist.
Und man muss auch sagen, das haben vielleicht auch schon Menschen gehört, die was zum Thema Obdachlosigkeit gelesen haben. Es ist einfach super schwierig, da an genaue Zahlen zu kommen. Es gibt da einfach eine gewisse Dunkelziffer, die man immer berücksichtigen muss. Mhm. Und damit diese Dunkelziffer aber vielleicht ein bisschen besser benennbar ist oder einfach die Zahlen greifbarer sind, beteiligt sich Rostock gerade an so einer europäischen Pilotstudie. Und das Ziel dabei ist, genauer zu gucken, wie viele Menschen sind tatsächlich von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen. Und dann eben auch auf dieser Grundlage langfristig zu gucken, wie viel Bedarf haben wir, wie können wir Wohnungslosigkeit auch wieder zurückdrängen. Und die Ergebnisse von dieser Studie, die werden im Sommer erwartet. Aus den ganzen Gesprächen, die ich jetzt so im Zuge dieser Recherche geführt habe, da hatte ich eigentlich immer eher den Eindruck, dass die Zahl dann, wenn diese Studie durch ist, eher größer wird und nicht kleiner.
Ich habe es ja schon erwähnt, es ist nicht das erste Mal, dass wir hier über Obdachlosigkeit reden. Die Folgen, die Links zu den Folgen, die stelle ich euch in die Shownotes. Da haben wir auch über viele Ideen gesprochen. Und wir gucken heute natürlich auch so ein bisschen drauf, was hat sich verändert. Wir schauen genauer dahin, was in Rostock gerade konkret ausprobiert wird. Also jetzt nicht nur Zahlen und so weiter, sondern ja, was macht Rostock denn gegen Obdachlosigkeit? Und was braucht jemand wie Zwerg jetzt wirklich, um da rauszukommen und dann auch wirklich in der Wohnung zu bleiben? Und da landet man, Celine, ja ziemlich schnell bei Moins. Sag noch mal bitte was dazu.
Genau, Moins ist ein Projekt, das es in Rostock gibt. Wir haben da zuletzt im Oktober 25 drüber gesprochen. Da hatten wir hier einen Talk vor Ort zum Thema Wohnungsnot. Und da haben wir auch so ein bisschen mit Moins gesprochen, wie es um die Wohnraumsituation aussieht hier. Und seitdem wir diesen Talk hatten, bin ich mit dem Projektleiter von Moins in Kontakt geblieben. Und vielleicht, weil wir das jetzt wahrscheinlich häufiger sagen werden, Moins, das steht für Menschen vor Obdachlosigkeit intelligent schützen.
Da muss ich nochmal, also dieses intelligent, da stolper ich jedes Mal drüber. Was heißt das denn bitte in diesem Zusammenhang?
Im Grunde heißt es, dass früher geholfen werden soll und nicht erst dann, wenn alles schon weiter eskaliert und eigentlich schon zu spät ist. Und ein Teil davon ist Housing First. Auch wieder ein Fremdbegriff, das heißt eigentlich nur Wohnen zuerst. Also das, was jetzt gerade bei Zwerg passiert. Erst die Wohnung, dann kommt die weitere Unterstützung. Ich habe darüber nochmal mit Paul Lemke gesprochen, dem Projektleiter von Moins, und der hat das so erklärt.
Es ist ein Paradigmenwechsel in der Wohnungslosenhilfe, der sagt, okay, die Leute werden wohnungslos, obdachlos. Sie bekommen erstmal eine Wohnung ohne Vorbedingungen. Und das ist sozusagen die Grundlage, um verschiedene Lebensbereiche auch anzugehen. Ja, auch die Unterstützung der Sozialarbeit ist nicht gekoppelt an dem Wohnen. Und auch der Mietvertrag ist unbefristet. Ja, also Wohnen verstehen wir da als Menschenrecht und als Grundlage, um aus dieser Lebenskrise auch herauszukommen.
Also der Grundgedanke, wenn man eine Wohnung hat, kommt der Rest jetzt nicht wie von selbst, aber dann kann man sich um den Rest kümmern.
Ja, genau. Also das ist auch echt der Unterschied zu dem, ich nenne es jetzt mal zu der klassischen Obdachlosenhilfe. Mhm. Da musste man nämlich häufig erst beweisen, dass man stabil genug ist, eine Therapie machen, Entzug machen. Und da geht es jetzt eben darum, dass erstmal der Wohnraum kommt und dann soll Begleitung im Alltag folgen und dann kann man sich um den Rest kümmern. Das ist auf jeden Fall die Idee dahinter. Und das ist auch wirklich praktisch gemeint. Also da geht es um Strom anmelden, Möbel besorgen, Verträge abschließen, sich im Alltag irgendwie sortieren. Also nicht einfach nur sagen, so, hier sind jetzt die Schlüssel, lieber Zwerg, und dann viel Glück.
Ja, viel hängt ja dann auch von der Meldeadresse ab, ne? Zum Beispiel, wenn du sagst, irgendeinen Telefonvertrag oder so abschließen, ne? Das geht ja gar nicht so ohne weiteres.
Ja, da hatten wir tatsächlich auch in der Recherche einmal drüber gesprochen, dass gerade so eine Meldeadresse für Menschen, die in so Einrichtungen unterkommen, also in Obdachlosenunterkünften, wenn die diese Meldeadresse angeben, dass das häufig auch schon total vorbelastet ist.
Klar, das glaube ich, das definitiv. Funktioniert denn diese Idee?
Bis jetzt auf jeden Fall ziemlich gut, sagt Moins selbst. Also seit 25 läuft die praktische Umsetzung. Da haben sie mehrere Kooperationen mit der Rostocker Wohnungswirtschaft und die Bilanz ist bis jetzt, es gibt 11 obdachlose Menschen, die jetzt in Wohnungen sind und die sind alle auch noch dort. Also man kann sich das, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, dass Moins so eine Art Makler ist. Also die Mietzahlung übernehmen nicht die, sondern das sind immer noch Sozialleistungen für Hilfebedürftige. Mhm. Und Zwerg hat mir auch erzählt, als er von Moins zum ersten Mal gehört hat, war er super skeptisch.
Ja, am Anfang habe ich nur komische Sachen über Moins gehört. Dass das alles nicht funktioniert, das ist alles nur ein Fake und so weiter und so fort.
Also das passt total zu dem, was ich in Gesprächen immer wieder gehört habe. Viele Menschen verlieren irgendwann das Vertrauen in Behörden und in Hilfesysteme und die glauben dann wirklich nicht, dass da jemand ist, der ihnen am Ende helfen kann.
Ja klar, da ist ja dann wahrscheinlich auch eine riesige Enttäuschung vom System dann dahinter wahrscheinlich. Ne? Jetzt waren wir vorhin bei dem Wort intelligent und du sagtest, dass die natürlich dann also praktisch vor der Obdachlosigkeit noch anfangen. Das macht Moins ja dann auch, sag nochmal bitte dazu, also wie sind die da präventiv tätig?
Also das hat mir der Projektleiter so gesagt, das ist eigentlich der Hauptteil ihrer Arbeit, also Housing First machen sie auch, aber eigentlich so im Alltag ist das Thema Wohnraumerhalt beziehungsweise Wohnraumverlust, das bedeutet eigentlich am Ende das Gleiche, deren Hauptgeschäft. Also es geht darum, Menschen sollen Hilfe bekommen, bevor sie ihre Wohnung verlieren. Und auch da habe ich Projektleiter Paul Lemke nochmal gefragt, wie das genau abläuft.
Wir wollen da ansetzen, dass die Leute nicht ihre Wohnung verlieren. Also es ist ein Angebot für alle Rostockerinnen und Rostocker, wo der Wohnraumverlust droht durch Kündigung der Wohnung, aber auch Lebenskrise wie Scheidung, Trennung, Jobverlust etc.
Wie viele Menschen betrifft das denn in Rostock?
Also allein im vergangenen Jahr waren in Rostock laut Moins über 500 Haushalte von Wohnraumverlust bedroht. Und Paul Lemke hat mir gesagt, das geht immer mehr auch in die Mitte der Gesellschaft. Ja. Also das Thema Obdachlosigkeit betrifft nicht nur Menschen, die schon auf der Straße leben, sondern das fängt natürlich auch schon viel früher an beim Schritt davor. Und das kann wirklich ausgelöst sein durch die kleinsten Dinge, sag ich mal. Also Paul Lemke meinte, durch eine Trennung ist das ganz häufig, durch eine Scheidung. Aber auch wenn man einen Job verliert, wenn man psychisch irgendwelche Probleme hat. Und dann geht das ganz schnell. Dann bleiben Briefe liegen, Anträge werden nicht mehr gestellt. Genau, und dann ist das so eine Spirale. Und ich habe da auch tatsächlich mit jemandem gesprochen, bei dem das genau genau so war. Aber über den können wir später nochmal sprechen.
Genau. Thema Finanzen. Da hast du mir im Vorfeld einen ganz interessanten Gedanken erzählt. Wir fangen aber mal vorne an. Wie werden denn solche Projekte finanziert?
Also Moins ist aktuell ein Modellprojekt. Das heißt, es wird mit Geld aus einem europäischen Fördertopf finanziert. Da reden wir über 2,3 Millionen Euro für 4 Jahre. Und ohne diese Förderung hätte die Stadt das ehrlicherweise so gar nicht starten können. Das hat mir der Rostocker Sozialsenator Steffen Bockhahn gesagt. Und die Hoffnung hinter diesem Modellprojekt ist, dass frühe Hilfe am Ende günstiger ist als das, was später passiert, wenn Menschen erstmal komplett abgerutscht sind und zum Beispiel in Unterkünften untergebracht werden müssen.
Das fand ich ganz spannend. Ne? Also dieser Gedanke, wir müssen früher anfangen, dann ist es für alle besser. Ne? Also für die Betroffenen, weil sie jetzt gar nicht obdachlos werden und für die Kasse der Stadt auch. 4 Jahre heißt, wann läuft die Förderung aus und wie geht's danach weiter?
Also bis 2028 ungefähr, und die Hoffnung der Stadt ist, dass sich das Projekt dann eben auch einfach langfristig rechnet, weil genau, es geht um Kosten, was du gerade auch schon gesagt hast, dass frühe Hilfe und Prävention einfach ein bisschen günstiger sind, als zu übernehmen, dass jemand in einer Notunterkunft landet oder andere Sozialleistungen dann braucht. Die Stadt hat mir jetzt gesagt, sie prüfen, ob sie dieses Projekt nach der Phase, also dieser Modellphase, dann noch aus dem eigenen Haushalt weiterführen kann. Da haben aber meine Ohren direkt ein bisschen mehr hingehört, denn zur Wahrheit gehört ja auch, die Rostocker Stadtkasse ist ziemlich knapp. Darüber haben wir ja auch gerade in unserer letzten Podcast-Folge hier aus dem Studio ziemlich deutlich gesprochen.
Ja, genau. Céline, du warst ja bei der Recherche ja nicht nur bei Moins, du hast nicht nur mit Zwerg gesprochen. Du warst auch bei so einem Netzwerktreffen, früher sagte man Stammtisch, von Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wer war denn da alles?
Genau, das war der zweite Stammtisch, den Moins organisiert hat, und da ging es eigentlich darum, das hat mir Paul Lemke so gesagt von Moins, dass da alle Leute zusammenkommen, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben, also Sozialarbeiter, Träger, Vertreter der Stadt, auch Menschen, die Hilfsangebote organisieren und auch Betroffene. Und da wurde ehrlicherweise ziemlich offen darüber gesprochen, wo das System im Alltag wirklich hakt, und ein großes Thema, das kennen wir ja auch aus vielen anderen Bereichen, ist das Thema Bürokratie. Da habe ich mit Maria Krause gesprochen, die arbeitet im Drogenkontaktladen der Caritas in der Rostocker Innenstadt. Und dieser Drogenkontaktladen, das ist ein niedrigschwelliges Angebot für suchtkranke junge Menschen. Also da geht es ganz praktisch darum, wenn die jungen Menschen mal duschen wollen, wenn sie mal ihre Wäsche waschen müssen, dass sie da einen Anlaufpunkt haben. Aber da gibt es auch was zu essen. Da können auch Spritzen getauscht werden. Und es geht da auch um die Hilfe bei Behördenanträgen.
Dadurch befinden wir uns ganz oft mit den Klienten immer wieder in so einer bürokratischen Dauerschleife. Anträge gestellt und ausgefüllt werden müssen, dann müssen Fristen eingehalten werden, dann werden die aber von den Klienten nicht eingehalten, sodass wieder neue Anträge gestellt werden müssen.
Ja, also ich meine, ich habe auch manchmal Mühe, diese Briefe zu lesen. Und wenn man dann nicht so gut beieinander ist, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, dann macht es die Sache natürlich nicht einfacher. Also Bürokratie ist auf der einen Seite eine riesige Hürde. Und welche Themen wurden da noch diskutiert bei diesem Stammtisch?
Also einen anderen Punkt, den ich auch ziemlich spannend fand, gerade waren wir ja auch schon bei jungen Menschen. Und da ging es auch um junge Menschen, die sich bei diesem Übergang aus der Jugendhilfe befinden. Also die Frage, was passiert eigentlich mit jungen Menschen, die gerade 18 werden, die dann aus so Hilfesystemen rausfallen aus der Jugendhilfe und dann eventuell plötzlich in einer Wohnungslosenunterkunft landen könnten. Da hat eine Teilnehmerin auch gesagt, sie weigert sich eigentlich, einen gerade frisch 18-Jährigen in so eine Obdachlosenunterkunft zu stecken. Ja. Und das ist wirklich ein Thema, da habe ich gemerkt, das beschäftigt ganz viele. Und es gibt anscheinend, das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da auf jeden Fall erzählt, immer mehr junge Menschen, die das betrifft. Und eine Idee bei diesem Stammtisch war, dass da Jugendhilfe, Jugendamt und auch die Wohnungslosenhilfe einfach ein bisschen enger zusammenarbeiten müssen. Dafür ist ja dieser Stammtisch auch da, dass sich die Leute vernetzen können, damit es eben erst gar nicht so weit kommt, dass diese jungen Leute sich überlegen müssen, gehe ich jetzt in eine Obdachlosenunterkunft oder auf die Straße.
Naja, aber über dieser ganzen Problematik hängt ja noch so ein Grundsatzproblem. Rostock, Studentenstadt, ich kann mir vorstellen, dass für alle der Wohnraum knapp ist in Rostock, oder?
Ja, na klar. Also das ist auch am Ende eigentlich der Punkt, auf den es dann immer wieder hinausläuft. Also es gibt einfach zu wenig Wohnungen. Gerade bezahlbarer Wohnraum ist hier knapp. Ich habe da auch noch mit einem anderen Sozialarbeiter drüber gesprochen, dass der arbeitet bei Phoenix e.V. und das ist ein Verein, die machen unter anderem ambulante Hilfe für Straffällige oder auch für Wohnungslose. Und er hat das Problem mit den Wohnungen so beschrieben.
Für Menschen, die wieder in festen Wohnraum kommen wollen und sollen, brauchen wir halt die Möglichkeit, dass sie eigenen Wohnraum haben. Das muss auch nicht riesengroß alles sein, aber halt dezentral, also nicht irgendwie Räume schaffen, wo alle aufeinander hocken, ein Block, wo dann alle drin sind.
Und Stefan Linde, der das gerade beschrieben hat, meint damit die Obdachlosenunterkünfte, die es in Rostock gibt. Und er sagt, in diesen Unterkünften, da fehlt es einfach oft an Privatsphäre. Also da sind mehrere Menschen in einem Zimmer. Dazu kommen dann noch Suchtprobleme, psychische Erkrankungen. Und er sagt, das verschärft am Ende die Probleme eigentlich.
Das hört sich nicht nach einem Raum an, wo man leben möchte, wirklich, ne? Das muss ich sagen. Celine, du hast vorhin schon angedeutet, du hast nicht nur mit Zwerg gesprochen, du hast bei diesem Treffen ja auch mit noch jemandem gesprochen, der selbst betroffen ist von Obdachlosigkeit oder war, glaube ich, ne?
Ja, genau. Tom heißt der, beziehungsweise auf den Namen haben wir uns geeinigt. Er hat mir erzählt, dass er den Weg zurück in eine eigene Wohnung geschafft hat. Aber nicht über Moins, sondern über das, worüber wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, über das, ich nenne es jetzt mal, klassische Hilfesystem.
Also ich habe 30 Jahre gearbeitet, während des ersten Lockdowns total abgestürzt in die Wohnungslosigkeit, danach ins Nachtasyl über eine betreute WG und habe jetzt seit 2 Jahren wieder eine eigene Wohnung. Aber es ist ein sehr, sehr langer Weg gewesen. Es sind jetzt 6 Jahre, 4 mit ganz, ganz harter Arbeit und es ist ja nicht mit der Wohnung getan, sondern danach braucht es auch eine gewisse Betreuung.
Was meint er damit konkret mit Betreuung?
Dass Wohnen eben nicht automatisch wieder funktioniert, nur weil er jetzt einen Schlüssel für eine Wohnung in der Hand hat. Also er meinte, die Wohnung, die muss ja auch erstmal eingerichtet werden. Und dann kommt ja auch noch so ein ganz klassischer Alltag dazu, um den man sich noch kümmern muss. Und da meinte er, wenn man lange keine Wohnung hatte, dann muss man das auch erstmal wieder lernen. Also regelmäßig wirklich banale Sachen, Müll rausbringen, Wäsche waschen, einkaufen, Briefe öffnen. Und dazu kommt dann auch, und das ist ja auch ein Thema, über das wir immer wieder sprechen, Einsamkeit, hat er mir erzählt. Also ich finde, da merkt man total, Wohnen ist eine gute Grundlage dafür, dass man sich dann um andere Themen und Baustellen kümmern kann. Aber sie löst alleine eben noch nicht alles. Und was das ganz konkret für Zwerg heißt, darauf können wir jetzt auch gerne nochmal gucken.
Genau, der ist ja jetzt gerade an diesem Prozess. Ne? Er hat eine Wohnung und muss jetzt irgendwie gucken, dass er da, dass das klappt, dass das weitergeht. Du hast ihn ja auch mit der Kamera fürs Nordmagazin begleitet. Ne? Also da könnt ihr auch nochmal einen Eindruck von ihm gewinnen.
Im Beitrag fürs Nordmagazin sieht man dann auch noch ganz gut, die Wohnung, die ist jetzt wirklich einfach noch leer.
Das hört man auch bei den Tönen so ein bisschen, ja, dass genau, es halt. Ne?
Ja, genau, es halt im Hintergrund. Also das Einzige, was da jetzt aktuell drin ist, ist eine Küche, eine Einbauküche. Und jetzt geht's vor allem erstmal um ganz praktische Sachen. Also als wir mit ihm gedreht haben, meinte er, am nächsten Tag wird er mit den beiden Sozialarbeiterinnen von Moins einmal ins Sozialkaufhaus fahren und sich da einmal umgucken. Denn das ist auch wieder Thema Bürokratie. Die Ersteinrichtung, die muss jetzt noch beim Amt genehmigt werden. Das heißt, er kann jetzt nicht einfach losgehen und sich Möbel aussuchen, sondern er braucht dafür natürlich erstmal die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung, um das bezahlen zu können. Und bei diesen ganzen Anträgen und wie gesagt auch beim Möbelshoppen, da sind dann die Sozialarbeiterinnen von Moins zur Unterstützung da und dann geht's weiter. Ankommen, Alltag sortieren, gemeinsam mit der Unterstützung von Moins.
Hast du da schon eine Idee, oder er besser gesagt, wie dann sein Alltag aussieht?
Also er hat mir gesagt, dass er im Sommer sicher weiter viel draußen sein wird, einfach weil er das so gewohnt ist. Und alles Weitere passiert jetzt, soweit ich weiß, Schritt für Schritt mit der Unterstützung von Moins. Also am Ende kann man, glaube ich, sagen, das ist sehr individuell, wann und ob jemand nach so vielen Jahren der Obdachlosigkeit zum Beispiel wieder arbeiten will oder kann. Da gibt es jetzt keinen festgelegten 5-Punkte-Plan und wie gesagt, ja auch keine Voraussetzung, dass er, um in dieser Wohnung zu bleiben, jetzt bestimmte Dinge erfüllen muss. Also wie sein Leben jetzt weitergeht, das wird er jetzt mit den Sozialarbeiterinnen von Moins gemeinsam entscheiden. Dafür sind sie ja auch da. Und ich glaube ehrlicherweise nach den Gesprächen, die ich mit ihm hatte, nach so vielen Jahren, da kann man so ein Leben nicht so einfach ablegen. Und Zwerg hat mir das auch ganz offen gesagt, dass er eigentlich total lange gar nicht irgendwie abhängig vom System sein wollte.
Weil mir das besser gefallen hat, auf der Straße zu leben, als irgendwie stumpf da von irgendwelchen Leuten abhängig zu sein. Wenn man die Schnauze voll hat vor der ganzen Menschheit, schiebt man sich in die Natur zurück.
ja, ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf, ne?
Ja, genau. Und das ist vielleicht auch mein Eindruck nach dieser ganzen Recherche. Also das Konzept Housing First, das klingt für mich total plausibel. Also Menschen früh helfen, eben auch beim Wohnraumerhalt, bevor sie abstürzen, Menschen in ihren Wohnungen halten. Und wenn jemand wie Zwerg dann so lange draußen gelebt hat, ihm eben nicht nur den Schlüssel zu geben und zu sagen, viel Glück, sondern eben auch zu gucken, dass der eine ordentliche Begleitung hat. Ja, die Frage ist jetzt, glaube ich, ob Rostock das dauerhaft finanzieren kann und ob das Projekt in ein paar Jahren hier wirklich verstetigt wird. Ich meine, Stand jetzt scheint das zu funktionieren und ich glaube, dann müssen wir vielleicht in 2 Jahren einfach nochmal drauf gucken.
Das machen wir. Das machen wir definitiv. Wenn sich da irgendwas verändert, dann hört ihr das bei uns, bei MV im Fokus, im Nordmagazin oder bei NDR1 Radio MV oder auf ndr.de/mv. Wir haben eine Menge Kanäle, auf denen wir euch mit Informationen versorgen können. Vielen Dank an Celine Schmock aus dem Ostseestudio in Rostock.
Ja, danke dir. Sehr gerne.
Und ganz toll, dass du so jemand wie Zwerg getroffen hat, der ja doch in Teilen, muss man sagen, ganz offen mit dir gesprochen hat. Schöne Töne waren das. Ja. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an mvimfokus@ndr.de. Ich freue mich immer über Post von euch. Wenn euch was gefällt oder nicht, dann könnt ihr das gerne loswerden. Oder wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, boah, das würde ich gerne mal hier hören, dann schreibt mir bitte. Ich hoffe, dass ihr uns in einer gemütlichen, warmen Wohnung gehört habt oder vielleicht auf dem Weg dorthin seid. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Sounds App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.